Werbung.
Jetzt war ich also gerade mit der ganzen Family in der Dominikanischen Republik. Sonne, Strand, alles wunderbar. Und dann machst du den Fehler, aufs Handy zu schauen. Roaming ist im Grunde wie so ein richtig schlechter Trade. Du weißt vorher schon, dass es teuer wird. Machst es aber trotzdem. Und am Ende fragst du dich, wie konnte das passieren? Die Alternative ist auch nicht besser. Irgendwo eine SIM-Karte kaufen. Keine Ahnung, was du da eigentlich bekommst. Klassischer Blindflug. Tja, und irgendwann habe ich mir dann gesagt, jetzt reicht es. Das braucht kein Mensch. Und deshalb nutze ich jetzt Zaily. App runterladen, Reiseziel auswählen, Datenpaket buchen, fertig. Und sobald du landest, bist du online. Ohne Überraschungen, ohne versteckte Kosten. Einfach planbar. Und planbar ist in diesen wilden Börsenzeiten ja schon selten genug. Ganz ehrlich, wenn du im Urlaub anfängst, über Datenpreise nachzudenken, dann läuft dein Setup falsch. Mit Zaily ist das Thema erledigt. Einmal einrichten und gut ist. Zaily, die wahrscheinlich sinnvollste Entscheidung, die du im Urlaub triffst. Wenn ihr die App jetzt runterladet und das Zauberwort Wall Street eingebt, bekommt ihr exklusive 15% Rabatt auf euer erstes Zaily eSIM Datenpaket. Ich wünsche euch gute Reise, viel Spaß beim Surfen, ob im Meer oder im Netz, und den Link gibt es wie immer in der Episodenbeschreibung. Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
Werbung Ende.
Heute ist Donnerstag, der 9. April. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Obwohl die Straße von Hormuz offiziell geöffnet sein soll, ist sie de facto doch geschlossen. Die Ölpreise steigen und die Wall Street ist mit Gewinnmitnahmen konfrontiert. Aber sie zeigt sich trotzdem sehr resilient, wenn man überlegt, wie viel Gegenwind es auch von den Inflationsdaten PCE gab. Sowohl die Kernrate als auch der PCE. Datensatz war alles andere als wirklich zum Freudestrahlen. Was sonst noch wichtig ist, über all das spreche ich jetzt. Donnerstag, der 9. April, Guys, und wir kommen schon wieder zusammen zu einer Opening Bell, die es in sich hat. Warum? Weil viel auf dem Tableau liegt und die Ratlosigkeit der Leute, die an der Wall Street handeln, sie könnte auch nicht größer sein. Wir haben Daten gesehen, Makrodaten, ganz wichtig, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die PCE-Daten, wir haben Daten zum BIP gesehen, schlussendlich die dritte Veröffentlichung mit einer kleinen Überraschung und Revidierung nach unten. Auch das ein wichtiger Faktor. Wir sehen Ölpreise, die nicht runterkommen wollen, um Gedeih und Verderb nicht, könnte man sagen. Und wir sehen eine Wall Street, ja, die aber trotz alledem nach ihren 7 Gewinntagen, was den S&P betrifft, zumindest zwar vorbörslich, was die Future betrifft, im Minus ist, aber so richtig nicht nach unten will. Obwohl ich finde, der Gegenwind ist nicht von der Hand zu weisen. Und damit ein herzliches Hallo für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Patrick Duane, 30 Jahre an der Börse als Banker, Portfolio Manager, Aktienhändler und als Journalist seit 2015 an der Börse in Frankfurt für Welt und seit September 2024 für NTV. Und seit April von vor 2 Jahren, genau, bin ich auch hier. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Opening Bell. Spannend, spannend, spannend. All das, was passiert. Der Markt zeigt heute Morgen nämlich etwas, das man eigentlich nicht oft genug betonen kann, Resilienz. Denn die Nachrichtenlage ist eigentlich alles andere als freundlich. Öl zieht wieder deutlich an, die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig, die USA-Konjunkturdaten sind nicht richtig proper, die Preiskomponente im Güterbereich zeigt bereits Zolldruck und auch das Wachstum in den USA fällt schwächer aus als gedacht mit plus 0,5%. Und trotzdem, die Wall Street knickt nicht ein und das ist eigentlich, wenn ihr mich fragt, die eigentliche Geschichte. Denn der Markt sagt im Kern, ja, die Schlagzeilen sind schwieriger geworden. Aber nach dem massiven De-Risking der letzten Woche vor Ostern ist immer noch viel zu wenig Risiko im System. Und deshalb genau diese Rücksetzer werden bislang eher mal gekauft, als dass sie gefürchtet werden. Ob das die richtige Strategie ist, I don't know. Der Fokus liegt heute, kann man sagen, auf 3 Blöcken. Erstens die Makrodaten, die habe ich ganz kurz schon angerissen. Da kommen wir drauf zu sprechen. Die möchte ich mit euch ein bisschen vertiefen. Also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die PCE-Daten und die BIP-Schätzung für das 4. Quartal, beziehungsweise die 3. Veröffentlichung, muss ich ehrlicherweise sagen. Zweitens dann Iran und Öl. Denn die Waffenruhe lebt formal weiter, aber sie knirscht und knarzt und politisch ist es problematisch. Da werden viele unterschiedliche Szenarien besprochen. Gucken wir drauf. Und drittens KI und Tech. Vor allem Amazon mit Andy Jassy und seinem Jahresbrief dazu, CoreWeave, Datadog, Texas Instrument und so weiter und so weiter. Der komplette KI-Komplex in Sachen Infrastruktur, Chips und Rechenzentren, all das ist heute Thema. Kommen wir jetzt zunächst einmal zu den Makrozahlen. Denn beim Blick auf die US-Daten stelle ich fest, eigentlich sollte das jetzt nicht zu einem wirklich euphorischen Markt führen. Und das ist auch das, was wir sehen. Denn die privaten Einkommen und Ausgaben im Februar fallen mit minus 0,1% deutlich schwächer aus. Erwartet waren ein Plus von 0,3%. Die Erstanträge lagen bei 219.000, 210.000 erwartet. Die fortlaufenden Anträge fielen unter die 1,8 Millionen auf 1,794. Bei den PCE-Daten lag der Kern im Jahresvergleich bei 3% und trifft damit genau die Erwartungen. Die PCE ist mit 2,8 ebenfalls. Auf Monatsbasis steigt es jeweils um 0,4%. Und genau hier liegt das Problem. Die Preiskomponente im Gütersektor steigt nämlich um 0,7%. Man sieht also hier den Einfluss der Trumpschen Zölle. Die Zahlen waren, wie gesagt, vom Februar dementsprechend nicht wundern. Da ist der grobe Mist des Krieges noch gar nicht drin. Die dritte Schätzung des Bruttoinlandsproduktes im 4. Quartal 2025 lag bei revidierten 0,5%. Vorher hieß es noch 0,7. Und das heißt übersetzt nichts anderes. Der Konsument wird vorsichtiger, das Wachstum ist schwächer, aber im Güterbereich bleibt der Preisdruck unangenehm hoch. Und genau diese Mischung ist heikel, weil sie Richtung Stagflation riecht. Als schwächeres Wachstum bei gleichzeitig höherem Preisdruck keine gute Mischung. Deshalb ist es, finde ich, auch so bemerkenswert, dass der Markt darauf nicht stärker reagiert. Ich meine, klar, man muss nicht in Panik ausbrechen, aber die Daten sind mal eher Gegenwind und die Marktstruktur zeigt sich trotzdem widerstandsfähig. Findet ihr nicht auch? Offen gestanden, der Markt, ich habe so den Eindruck, der Markt würde gerne nach oben. Jedes kleine Strohhelmchen von irgendeiner guten Nachricht, wie gestern beispielsweise diese Relief Rally, würde eigentlich genutzt werden. Es gibt heute keine guten Nachrichten. Das kann man nüchtern ganz einfach festhalten. Und trotzdem hält sich der Markt vergleichsweise okay. Man spielt teilweise auch wieder mehr die AI-Story. Und wir gucken uns den Ölpreis an. Guys, damit ihr mal seht, weiter am Steigen. Ich meine, plus 5,4% knapp, das ist jetzt auch nicht irgendwas. Ich habe euch hier den Monatschart mal beigemischt. Da seht ihr auch den Abschwung gestern. Ne, gestern sind wir deutlich gefallen, 18%, 15, 18%, je nachdem, Brent, WTI und so weiter. Und heute steigen wir aber auch schon wieder ganz schön gehörig. Und die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, das ist die gute Nachricht, bleiben auch im Rahmen von 4,3%. Ihr seht es, auch da eine Seitwärtsbewegung. Gestern kamen die nicht deutlicher genug runter, sodass man dadurch eigentlich ablesen kann von dem Sentiment, von der Positionierung. Vorsicht ist die Mutter der Porzellan. LAN-Kiste. Und das, obwohl in Sachen Diplomatie und Iran ja eigentlich eine Menge laufen soll. Morgen soll es dann ein Treffen geben mit J.D. Vance unter anderem. In Pakistan ist das geplant, soll dann die kommenden Tage laufen. Und die Delegation ist schon unterwegs. Das ist erstmal positiv. Aber mehr als eine Waffenruhe ist es im Moment nicht. Es ist kein Frieden, es ist kein Abkommen. Und am Mittwoch gab es neue Reibungen. Teheran hat nämlich den USA vorgeworfen, dass man gegen die Waffenruhe verstoßen hätte. Andersrum hat man das auch gemacht. Gleichzeitig sieht es so aus, dass es überhaupt keine einheitliche iranische Führung gibt. Man verteidigt sich formal mit irgendwelchen Raketen. Der Krieg in Libanon läuft weiter. Und Donald Trump macht gleichzeitig klar, die US-Militärressourcen, also die Soldaten, die dort sind, am Anfang waren es 3.000 bis 4.000, dann hat man nochmal 10.000 nachgeschickt, die bleiben erstmal vor Ort, damit man noch ein Druckmittel hat, falls man zu keiner weiterreichenden Einigung kommen sollte jetzt in Islamabad. Dann könnten, wenn das nicht passiert, die Kämpfe auch weiter aufflammen. Diplomatie ja, Entwarnung nein, heißt es für mich. Und das Weiße Haus warnt ebenfalls voreilig, einen Sieg auszurufen. Gleichzeitig macht das Donald Trump, weil Donald Trump, das kennt ihr ja schon so ein bisschen, dick aufträgt gerne und sagt jetzt, wir haben alles gewonnen, wir haben alle signifikanten Ziele besiegt etc. Fest steht für die normalen Leute da draußen, zu denen zähle ich mich jetzt auch mal, die Straße auf Hormuz ist nach wie vor geschlossen. Das sieht man auch daran, dass kein einziger Öltanker, nur vereinzelt Frachtschiffe die Straße passiert haben. Die Iran muss nur eine Drohne auf irgendeinen Tanker schießen und schon ist, sage ich jetzt mal, der Drops schon wieder gelutscht, um es mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Und das ist ja kein Szenario, auf dem die Weltwirtschaft und 20% der Ölexports läuft über die Straße von Hormuz, irgendwie ein Szenario bauen kann. Die Reetablierung der Straße von Hormuz, auch aufgrund der Tatsache, dass da um die 1.000 Schiffe mittlerweile rumliegen, ist etwas, das wird selbst dann, wenn man sich einigen sollte, so sieht es im Moment auch leider nicht aus, noch Wochen dauern. Ja? Außerdem verfügt der Iran trotz aller Angaben aus den USA weiterhin über erhebliche Raketen, ein Raketenarsenal. All das macht die Märkte echt angreifbar, denn der Nahe Osten ist nicht, nicht im Krieg, aber die Verhandlungen funktionieren immer noch nicht so richtig, wenn ihr mich fragt. Ja? Und de facto haben auch die Versicherungsunternehmen, die das Ganze versichern sollen, also die Schiffe, gesagt, ey, nein, machen wir nicht. Und auch der Chef der Reederei Hapag-Lloyd, deutsche Reederei, hat auch gesagt, also Leute, unter den Umständen schicken wir da keinen Öltanker durch. Man will eine Maut haben, das habt ihr sicher mitbekommen, $1 pro Barrel auf Transporte durch die Straße von Hormuz, das war im Rahmen dessen, was der Iran wollte, zahlbar, inhaltet euch fest, Bitcoin. Ja, coole Idee. Ob das genauso kommt, ich wage es zu bezweifeln, ich glaube nicht daran, Donald Trump winkt ab. Aber die Lage ist dadurch natürlich nicht einfacher. Deswegen unter dem Strich Iran. Diplomatie lebt, aber der Markt sollte sich nicht täuschen. Hormuz bleibt ein strukturelles Risiko, auch perspektivisch, weil wir sehen ja, welchen Einfluss der Iran hat, obwohl er nicht so krasse Waffen hat wie die USA. Was bedeutet das für den Markt? Und deshalb sehen wir heute Morgen auch den Unterschied eigentlich zu gestern. Am Mittwoch hatten wir den massiven Risiko-Reset, so könnte man es nennen. Öl runter, Aktien rauf. Heute kommt ein Teil dieses Ölrückgangs wieder zurück mit steigenden Ölpreisen und wir sehen eine gewisse Sektorrotation. Ölwerte steigen wieder, Airlines und Kreuzfahrtsachenwerte stehen wieder unter Druck, nachdem sie gestern gewonnen haben. Das ist die klassische Kostenlogik, wenn ihr mich fragt. Aber der Gesamtmarkt, wie gesagt, hält sich trotzdem relativ ordentlich, wenn ich mir das mal angucke. Das ist wichtig, denn wenn Öl steigt, die Daten schwächer ausfallen und die Geopolitik wieder knirscht und trotzdem der Markt nur leicht nachgibt, dann ist das doch ein deutliches Zeichen von Resilienz, Widerstandskraft und der Markt will eigentlich nach oben. Die Market Mover vor dem Opening, das ist eine neue Rubrik, die ich euch präsentieren möchte. Welche Aktien bewegten sich? Da war unter anderem Datadog zu sehen, die sind vorbörslich leicht gestiegen. Treiber war hier ein Upgrade von Guggenheim auf Buy von Neutral mit Kurs den $175. Und zur Begründung heißt es, Datadog gilt als Profiteur des KI-getriebenen Wachstums bei Datenvolumen und IT-Komplexität. Oder anders gesagt, je mehr KI gerechnet wird, gespeichert, überwacht und skaliert werden muss, desto wertvoller werden Plattformen eben wie, Datadog. Bei CoreWeave gab es auch eine Meldung, die Aktie vorbörslich bewegt hat. Die Aktie war in der Spitze, ist ein bisschen zurückgekommen, um mehr als 5% gestiegen. Grund war ein ausgeweiteter 21 Milliarden Dollar Infrastrukturdeal mit Meta Platforms. Geliefert werden soll unter anderem Kapazität mit der neuen NVIDIA Vera Rubin Plattform. Das ist ein klassischer KI-Infrastruktur-Trade. Nicht unbedingt sexy jetzt für den Endkunden, aber eben extrem wichtig für die, die Wertschöpfungskette, ja, die ist ja nicht zu vernachlässigen. Constellation Brands, nicht Energy, Brands, verliert vorbörslich nach den gestrigen Zahlen, die auf den ersten Blick zwar ganz gut aussahen, mit dem Gewinn je Aktie von 1,90 Dollar, über den Erwartungen auch beim Umsatz, der besser war als die Konsensschätzung. Aber das Problem ist eben, wie so oft, der Ausblick. Wenn man zu viel trinkt, ist der schon ein bisschen vernebelt. Nein, Spaß beiseite. Die Guidance bleibt schwächer als erhofft. Das Management zieht die Guidance für 2028 zurück und spricht von verhaltener Nachfrage. Also, gutes Quartal, aber enttäuschender Blick nach vorne. Bei den Ölwerten, ich habe es gerade angesprochen, ist ja logisch, dass in der gesamten Gemengelage die Aktien von Occidental Petroleum, APA und ConocoPhillips, Chevron und BP zulegen können, alle so zwischen 1% und 2%. Bei den Airlines ist es logisch, dass die verlieren in dieser Gemengelage und einen Teil ihrer Gewinne des gestrigen Tages logischerweise auch wieder abgeben. Also Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, die gestern ja auch Zahlen, vorgestern schon Zahlen geliefert hatten. Ebenso auf der Verliererseite Kreuzfahrtwerte stehen unter Druck, ist ja klar, Royal Caribbean unter anderem und Norwegian Cruise Line. Jeweils knapp 2%. Ich denke, die könnten möglicherweise, wenn der Ölpreis weiter steigt, ihre Verluste auch noch weiter ausweiten. Bei Applied Digital, da hattet ihr gestern gefragt, die Zahlen kamen erst später. Man ist vorbörslich etwas schwächer unterwegs, obwohl die Zahlen stark waren. Der Umsatz im dritten Quartal 126,6 Millionen Dollar. Deutlich über den 76 Millionen, ein Plus von 139%. Auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung deutlich fester. Operativ also stark. Aber der Free Cashflow ist brutal. Minus 720 Millionen Dollar. Die Investition bei 775 Millionen Dollar. Und das zeigt einmal mehr das Grundproblem im KI-Infrastruktur-Boom. Die Nachfrage ist riesig, aber der Kapitalbedarf ist noch riesiger. Bei Texas Instruments gab es die Aktie steigt vorbörslich deswegen, weil Stifel, die Aktie von Hold of Buy hochstuft, Kursziel auf 250 Dollar. Die Story dahinter ist, der lange CapEx-Zyklus läuft aus, die Free Cashflow-Story wird besser und das Datencenter-Geschäft könnte einen Push geben. Kurzfazit also zu den Movers. Vor dem Opening stehen vor allem die KI-Infrastrukturwerte CoreWeave, Datadog und Texas Instrument auf der positiven Seite im Fokus, während die Airlines und die Cruise Lines natürlich aufgrund der aktuellen Gemengelage und des festen Ölpreises leiden. Breaking News heute war Amazon, die im KI-Rennen deutlich aggressiver werden. Das war eigentlich ein ziemlich spannendes Thema und ihr wollt ja auch immer einen Einzelwert, den habe ich mir heute mal rausgepickt, denn Andy Jassy, der CEO, sitzt in seinem Jahresbrief voll auf AI, vor allem auf Amazon Web Services und das eigene Chipgeschäft. Und die zentrale Aussage von Jassy ist stark, denn er sagt, wenn Amazons Chipgeschäft ein eigenständiges Unternehmen wäre, würde es mit der diesjährigen Produktion auf rund 50 Milliarden Dollar Jahresumsatz kommen. Das ist kein Nebensatz, nein, das ist eine ganz klare Ansage. Denn Amazon sieht sich nicht nur als Cloud-Anbieter, sondern zunehmend mehr als ernsthafter AI-Chip-Player neben eben den großen wie Nvidia. Paar Zahlen mal dazu, um das einzuordnen. Also der AI-Umsatz von AWS liegt im ersten Quartal bei über 15 Milliarden Dollar. AWS hat 2025 rund 3,9 Gigawatt Stromkapazität aufgebaut. Bis Ende 27 soll die Gesamtkapazität sich verdoppeln. Und trotzdem bleibt die Nachfrage immer noch höher als das Angebot. Das Chipgeschäft mit Graviton, Trainium und Nitro liegt bereits laut Jassy bei über 20 Milliarden annualisiertem Umsatz. Das Wachstum dort dreistellig. 30% bei Trainium 2 soll bereits verkauft worden sein. Für Trainium 3 hat man enorm viele Vorbestellungen. Also auch hier heißt das für mich, Amazon baut sich heimlich, still und leise ein zweites Gleis. Und das heißt KI. Nicht nur Cloud, sondern auch eben die Chips. Und genau deshalb ist dieser Brief von Jassy mehr als nur Management-Rhetorik. Es ist ein ganz klarer Versuch, Amazon im KI-Narrativ höher zu verankern. So, wichtige Meldung. In Sachen Fed gibt es einen kleinen Zusatz zum Protokoll vom Mittwoch, nämlich die Notenbanker neigen eher dazu, weiter die Zinssenkung zu spielen. So die erste Aussage, es gab hawkische Untertöne. Aber wenn ihr mich fragt, die aktuellen Risiken werden noch nicht ausreichend thematisiert. Und Fed-Chef Powell, der ja im Mai voraussichtlich geht, wir wissen es nicht so genau, mal gucken, ob das Gerichtsverfahren eingestellt wird und dann Walsh einfach übernehmen kann und Powell dann vielleicht noch im Board bleibt oder geht oder mal gucken, spannende Causa. Jedenfalls finde ich, und das haben wir jetzt an den Zahlen gesehen, Besser als die jetzigen Inflationszahlen, die PCE-Daten, die wir gesehen haben, wird es nicht. Es wird eher schlechter und das liegt an der aktuellen Situation, vor allen Dingen aufgrund der Energiepreise und des Schocks und des Krieges im Iran. Was bedeutet das? Ich glaube, was die Fed betrifft, ich weiß nicht, ob ihr diese Einschätzung teilt, man wird für eine gewisse Dauer höhere Inflationsraten tolerieren, ohne die Zinsen anzuheben. Also im Mai gibt es keine Zinsanhebung, beziehungsweise im Ende April gibt es keine Zinsanhebung. Aber was im Juni und Juli passiert, who knows? Ich bin mir sicher, dass wenn die Zahlen, Daten, Fakten brutal explodieren sollten, und das kommt natürlich auf den Mix an, wie viel die Energiepreise, sprich auch Gas, Gasoline und alle Zweitrundeneffekte in Lebensmittel, in andere Bereiche sich auswirkt, diese steigende Inflation und eben diese Situation, die wird dazu führen, dass ich glaube, dass die Inflation sprunghaft ansteigen kann. Und dann wird die Frage nur sein, wie lange guckt sich die Fed das an? Und gleichzeitig wird wichtig sein, was macht der Arbeitsmarkt? Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geschenkt, ist im Grunde im Rahmen der Erwartung ausgefallen, ist mal besser, mal schlechter, darauf guckt man nicht. Aber man wird sich natürlich angucken, und das hat auch was mit der Einwanderungspolitik zu tun, künftig seitens der Fed, wie die Situation ist, wie viel Labor Workforce man denn hat, also wie viele Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Weil nämlich die Einwanderungspolitik von Donald Trump führt ja auch dazu, dass dem Arbeitsmarkt weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Preise, also die Lohnkosten, tendenziell auch steigen werden. Zumal, und das haben wir heute gesehen, an den privaten Einkommen für den Moment, wenn die sinken, dann kann man nicht so viel konsumieren. Und wenn die Inflation weiter so hoch ist, dann haben die Amerikanerinnen und Amerikaner de facto eine geringere Kaufkraft. Dieser Zusammenhang, den muss man kennen. Das bedeutet, die Amerikanerinnen sind einfach gezwungen, um ihre Gallone zu bezahlen, Benzin, die Lebensmittel, Shelter, also Miete und Wohnkosten etc. Um die zu bewältigen, müssen sie einfach an der Lohnschraube drehen. Und dann sehen wir das, was wir, sage ich mal, an anderen Inflationsnachholeffekten schon gesehen haben. Dann wird die Inflation sticky bleiben und dann wird die Fed keine Chance haben. Aber sie muss dann dieses Jahr, obwohl noch ein Break-Even sozusagen eingepreist wird vom Markt, aber dann hat die Fed keine Chance. Dann muss sie die Zinsen eher anheben. Was bedeutet das? Das bedeutet für mich nichts anderes als, dass der Markt versucht, das gerade einzupreisen. Donald Trump im Blick auf die Midterms natürlich das Problem hat, dass er, und das hat die MAGA-Bewegung auch ihm sozusagen rückgespiegelt. MAGA hatte kein Problem mit seinem Wording, MAGA hat kein Problem mit Zöllen, MAGA hat kein Problem mit you name it. Aber womit MAGA ein Problem hat, und das zeigen Studien und Statistiken, ist, wenn es an der Zapfsäule teurer wird. Das ist sozusagen die Achillesferse des amerikanischen Konsumenten aus makroökonomischer Sicht etc., aber auch aus gesellschaftspolitischer Sicht. Und die ist ganz wichtig, weil ja die Frage am Ende sein wird, wie wird Donald Trump sich positionieren innenpolitisch? Er hat versucht, auf die Fed Druck zu machen. Mit Walsh kommt wahrscheinlich jemand dann ins Amt, der eher mal Trump-freundlich ist. Der ist aber auch kein Vollidiot. Das bedeutet, wenn die Daten es nicht hergeben, dass man die Zinsen eben nicht senkt, dann wird auch er die Zinsen nicht senken. Dafür gebe ich Brief und Siegel. Das bedeutet, Donald Trump braucht, um das abzuschließen, unbedingt einen Erfolg in der Straße von Hormuz. Er braucht nicht nur das, er braucht auch einen validen Punkt, dass man diese Meerenge irgendwie möglicherweise mit alternativen Infrastrukturprojekten, weiteren Pipelines etc. stabilisiert, Abkommen schließt, um dafür Sorge zu tragen, dass das eben nicht nochmal diese Wunde aufgerissen wird, diese Narbe für die Weltwirtschaft. Das wäre ein ganz wichtiger Faktor. So, gucken wir uns zum Schluss noch ein paar der Termine an, die auf der, ein nicht unwichtiger Faktor bezüglich, warum auch die Wall Street resilient ist. Sie guckt auf einen Faktor und das sind die PEs. Also die Grafik hier zeigt euch mal die Entwicklungen auf der blauen Linie die 5-Jahres-Durchschnitte und auf der 10-jährigen, auf der roten Linie die 10-jährigen Durchschnitte, was die Gewinnerwartungen betrifft. Und wir sind ja jetzt kurz vor der Berichtssaison und ihr seht es am unteren Ende der Grafik. Man ist deutlich unter den durchschnittlichen, unter den Medianen unterwegs und deswegen sagt man, naja, ja, die geopolitische Situation ist blöd, aber Politische Börsen haben kurze Beine. Darauf hofft man so ein bisschen. Ob das am Ende passiert, I don't know. Ich bin mir da nicht so sicher. Das wird aber im Moment gespielt, weshalb der Markt auch so resilient ist. Das wollte ich euch noch nachreichen, weil die Frage ist natürlich, warum, Patrick, ist denn der Markt resilient? Ja, weil er ganz günstig bewertet ist. Gerade auch eine Nvidia und die Mag7-Aktien sind nicht wirklich, wirklich, wirklich teuer. Ja. Dementsprechend könnte man im historischen Vergleich geneigt sein, da mal zuzugreifen, wenngleich es natürlich insgesamt nicht leicht ist, in der Gemengelage sich zu entscheiden, welche Aktie nehme ich. Wir sehen auch hier, Cash ist, ja, nicht King, aber zumindest Cash ist nicht schlecht in der Tasche, könnte man sagen, wenn man mal wartet und das Geld erstmal kurzfristig parkt, overnight, bis man noch mehr Klarheit hat, weil solange diese geopolitische Situation so brüchig und unklar ist, warum soll man unnötig ins Risiko gehen? Wie gestern schon gesagt, nur wenn eine deutliche Bewegung ist, sowas wie maximale Eskalation, dann kommt sie nicht und es war 5 nach 12, Guys, dann kauft man natürlich. Aber dann werden im Grunde die Shorts gedeckt. Das ist kein, jetzt gehe ich mal long, bis der Arzt kommt. Gucken wir auf die Termine und auf die Analystenkommentare. Genau, da waren ein paar wichtige dabei. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich blende sie mal ein in kompakter Form, so ein bisschen zusammengefasst. Marvell Technologies, Barclays hebt die Aktie auf Overweight von Equalweight, Kurs jetzt 150. Da ist der Analyst fast schon ein bisschen spät dran. Als Kommentar starkes Optik-Play, hohe AI-Nachfrage, oh, wen wundert's. Bei Datadog, man hebt, Guggenheim hebt die Aktie auf, kaufen $175 Kursziel. Texas Instrument haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, haben einen positiven View. Also all das als Grund, warum die Aktien heute steigen. Bei Micron, das habt ihr eben gerade vielleicht auch noch gesehen, die UBS hat das Kursziel auf $535 angehoben. Man hält am Superspeicherzyklus weiter fest. JP Morgan ist bei Coherent mit einem Kursziel von $300 unterwegs und übergewichten. Die Nachfrage nach Optik und AI treibt natürlich auch hier. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Den Rest habt ihr gesehen. Den möchte ich jetzt nicht nochmal für euch wiederholen. Morgen noch ein paar Daten. Wie gesagt, das Treffen beginnt in Islamabad zwischen den USA und dem Iran. Also hoffentlich. Mal gucken, wer wen wie schickt. Dann sehen wir noch das Michigan Sentiment im April und den Factory Order Flow und die, die CPIs. Die werden auch ganz, ganz wichtig sein. Und dann nächste Woche, wir gucken schon mal nach vorne, ein bisschen größerer Blick, weil da gibt's ja dann Berichtssaison. Juhu! Und da sehen wir natürlich vor allen Dingen die Aktien im Banksektor, die da den ersten Aufschlag machen. Goldman Sachs am Montag, dann die Citi, JP Morgan und BlackRock unter anderem, die Bank of America, Morgan Stanley folgen dann zur Mitte der Woche. Und so weiter und so weiter. Das war's jetzt hier für die Opening Bell von meiner Seite. Ich wünsche euch einen super guten Handelstag. Viel Erfolg mit euren Strategien, Überlegungen. Kommentiert gerne, wenn ihr was vermisst habt. Ich versuche das so gut ich kann, A zu lesen, B aufzugreifen und die Kommentare, die konstruktiv in der Sache unterwegs sind, natürlich auch umzusetzen. Weil wir sind ja hier eine Community. Ja? Wir sind ja hier zusammen in the game, im Boot, haben dasselbe Ziel, nämlich wunderbare Berichterstattung zum Thema Wall Street. Und damit ihr das nicht verpasst und ihr euch nicht irgendwie einsam und alleine fühlt, sage ich einfach, ihr seid herzlich eingeladen zu Closing Bell. Heute Abend, da sehen wir uns dann wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, empfiehlt uns weiter, denn wir brauchen noch 300 Leute heute und morgen. Es zählt also jetzt. Bis dann, macht's gut, meine Freunde. Wir sehen uns später wieder.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.